Hallo und willkommen an der Steuerbar. Heute sprechen wir über mögliche Generationenkonflikte in der Kanzlei und darüber, wie sich diese Konflikte lösen und wie junge Talente in der Kanzlei gehalten werden können. Gemeinsam mit mir führt euch heute Franzi durch die Folge. Hey Franzi.
Hallo zusammen.
Und natürlich haben wir uns mal wieder geballten Sachverstand eingeladen. Unsere heutigen Gäste sind Bernd Edelmann und Dominik Metzger. Bernd ist Steuerberater und Partner in seiner Kanzlei Edelmann und Partner in Frankfurt am Main. Und Dominik ist Gründer und Geschäftsführer von Evolutex, ebenfalls aus Frankfurt am Main. Er begleitet Steuerberater bei Veränderungsprozessen in der Kanzlei. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
Hi zusammen, danke, dass wir da sein dürfen. Hallo.
Ja Franzi, dann beamen uns doch mal in unser heutiges Thema.
Ja, sehr gerne. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Es geht heute um unterschiedliche Erwartungen im Kanzleialltag an Arbeit, Führung, Entwicklung und auch daran, was gute Zusammenarbeit eigentlich wirklich ausmacht. Will die junge Generation wirklich nur noch die 4-Tage-Woche, wie es so oft heißt, Homeoffice und Work-Life-Balance? Oder spricht sie vielleicht nur ehrlicher über Probleme, die es schon länger gibt? Gleichzeitig wissen wir alle, die Steuerberatung ist kein Beruf ohne Druck. Es gibt Fristen, es gibt Risiken, Mandanten, es gibt auch Phasen, wo man nicht einfach sagen kann, heute passt es mir nicht. Und genau darüber wollen wir sprechen, ohne Klischees, aber eben auch ohne Schönfärberei.
Genau. Dominik Bernd, starten wir direkt mal mit dem Klischee. Die Gen Z will nur 4-Tage-Woche Work-Life-Balance und möglichst wenig Verantwortung. Ist da was dran oder ist das zu einfach?
Ja, vielleicht, wenn ich mal starten darf. Ich gehöre der Generation Z an. Baujahr 99 und kann auch so zwei Blickwinkeln berichten. Aber ich finde, dieses Klischee ist oft zu einfach gedacht. Also es gibt natürlich die in der Generation, die sagen, ja, wir können uns ein bisschen ausruhen. Wir gehen irgendwie 3-4 Jahre nach Australien und suchen irgendwie den Sinn. Wir kommen aus der Generation, wo viel vererbt auch wird und können uns ein bisschen mehr ausruhen. Auf der anderen Seite, und ich glaube, da bin ich vielleicht auch ein Beispiel dafür, gibt es eben Menschen, die sagen, ich möchte trotzdem in jungen Jahren raus aus der Komfortzone, mich da weiterentwickeln und bin auch generell nicht so ein Freund von dem Begriff Work-Life-Balance. Weil das bedeutet für mich, und ihr hattet schon angesprochen, dass es immer in Balance sein muss. Und gerade in der Steuerkanzlei oder generell im Leben gibt es einfach Phasen, die sind härter, die brauchen mehr Anstrengung und dann gibt es wieder leichtere Phasen. Und deswegen bin ich ein Freund von dem Begriff Work-Life-Dynamic. Da, wo ich sie brauche, gebe ich dann Vollgas und dann schalte ich auch wieder zurück.
Ich sehe es noch ein bisschen anders. Vom Grundprinzip her würde ich sagen, ja, dieses Klischee stimmt durchaus in 80% der Fälle. Und wir Älteren, ich bin Baujahr 75, wir sind doch nur neidisch, dass es uns vor 30 Jahren keiner gesagt hat, dass wir eine 4-Tage-Woche machen können. Und deswegen haben wir es nicht gewusst und deswegen haben wir es nie gemacht. Und das ist, glaube ich, so unser erster Hauptkampf, den wir in der älteren Generation so ein bisschen führen. Aber ich selbst habe vor 4 Jahren umgestellt auf eine Teilzeitfunktion hier in der Kanzlei, obwohl ich Gründungspartner bin. Und ich arbeite eine Woche Vollzeit und die andere Woche habe ich 30 Stunden. Und Vollzeit heißt für mich, in der Woche, wo ich dann auch wirklich da bin, bin ich bei 42 Stunden, aber auch nicht drüber. Und siehe da, es funktioniert schon auch tatsächlich. Und ich mag den Begriff Work-Life auch nicht so gerne, wenn man nicht den Zusatz mit der Integration hat. Weil ich muss ja mein Leben, die Arbeit irgendwie miteinander verbinden können, damit das ganz gut läuft. Und das kann man in den Berufen, in denen wir sind, schon ganz gut, indem ich auch flexibel arbeite und mir raussuche, wann ich was bearbeite.
Mhm. Ja, voll interessant. Da habe ich mir schon mal 2 Begriffe mitgeschrieben, die ich so jetzt auch noch nicht gehört habe. Vielleicht lassen wir das nachher auch noch mal einfließen. Dominik, bevor wir gleich zum ersten Teil kommen, an dich vielleicht noch die Frage. Du gehörst ja selbst eben zur jüngeren Generation. Hast du manchmal das Gefühl, dass eher über diese Generation gesprochen wird als mit ihr? Hast du das schon erlebt, dass es eben, dass so diese ganzen Vorurteile entstehen?
Definitiv. Also sowohl in der Sicht als Berater als auch als Angehöriger dieser Generation, weil ich finde, so ein bisschen über die Generation zu schimpfen und zu sagen, die sind faul, ist eigentlich die leichteste Ausrede oft für, ich sage jetzt mal, die anderen Generationen, die einfach, ja, wie Bernd das auch gesagt hat, es vielleicht sich nicht getraut haben, neidisch sind und aus dieser Haltung dann auch zu leicht agieren. Und natürlich gibt es die, die faul sind, die auch, ich sage jetzt mal, diesem Stigma, also genau das verkörpern. Aber das ist meiner Meinung nach zu kurz, sondern da geht es auch darum, wie führe ich diese Person oder diese Generation richtig? Und das gehört auch meiner Meinung nach dazu, die richtigen Dinge dann anzusprechen und sie auch dementsprechend abzuholen. Mhm. Das sind nun mal teilweise andere Dinge als davor.
Und würdest du auch sagen, dass das so eins der größeren Missverständnisse ist über diese Generation, gerade solche Begriffe wie anspruchsvoll, ungeduldig, nicht belastbar, dass das so Buzzwords sind, die man der Generation unterstellt? Oder gibt es noch andere Missverständnisse?
Also ich würde sagen, das ist schon eins der größten, kommt aber auch, also ich finde, es ist teilweise auch ein Verständnisthema. Weil wenn ich jetzt in der Generation aufwachse mit Social Media und dem ganzen Vergleich, den wir nun mal ausgesetzt sind, der viel stärker war als früher. Früher habe ich mich vielleicht verglichen und klar, das kann ich jetzt schwer beurteilen, aber früher hat man vielleicht die Messlatte beim Nachbarn nebenan oder bei der Kanzlei nebenan gesucht und heute kann ich irgendwie in Sekundenschnelle mich mit jedem auf der Welt vergleichen und sehe irgendwie dann auch, was möglich ist. Und dementsprechend, ich glaube schon, das, was du gesagt hast, ist auf jeden Fall dominierend, gibt aber sicherlich noch die ein oder andere Thematik, über die man da sprechen muss.
Mhm. Ja, da sind wir schon mittendrin in dem Thema, was die junge Generation eigentlich wirklich will. Bernd, anschließend an das, was du am Anfang gerade erzählt hast, gibt es Situationen, in denen du schon gedacht hast, also das hätte es früher so nicht gegeben im Zusammenhang mit jüngeren Mitarbeitern?
Ja, schon. Aber jetzt bin ich mal ehrlich, ne? Ich bin 51. Wir sind doch diejenigen, die diese Generation Gen Z erzogen hat. Und die sind doch deswegen teilweise so, weil wir es ihnen so vorgelebt haben, dass sie Dinge einfach nicht machen müssen, dass sie Dinge nicht verantworten müssen und dass im Zweifel der Lehrer ein Problem hatte, wenn sie Mathe nicht kapieren. Ja? Und dann brauche ich mich doch nicht wundern, wenn das nachher im Arbeitsleben genauso weitergeht. Ja, das heißt, wenn wir über sowas reden, dann müssen wir doch viel früher beginnen. Wo sind die Ursachen? Und das spielt nach meiner Meinung schon einen Grund, wie es im Haushalt der Eltern irgendwie vorgelebt worden ist. Und es spielt natürlich auch eine Rolle, was der Dominik gesagt hat, dass du heute halt eben über deinen Insta-Account sehen kannst, wie andere angeblich leben, was sie alles haben und wie sie arbeiten gehen. Und ob das jetzt alles immer so stimmt, lasse ich da hingestellt sein. Vom Grundprinzip ist es tatsächlich so, dass ich glaube, es ist insgesamt schwierig. Aber das war es auch schon vor 30 Jahren mit meiner Generation. Auch da gab es Leute, die mehr performt haben und welche, die weniger performt haben. Und das wirst du immer haben. Ich glaube, das ist kein Generationenthema per se.
Mhm. Ja.
Aber wir waren halt auch anders fixiert damals, ne? Also wenn ich mir überlege, wie das gewesen ist, wie ich begonnen habe zu arbeiten, da war für uns hier immer noch Auto und Statussymbol. Und dafür sind wir arbeiten gegangen. Und das fanden wir großartig. Und nicht nur die Jungs, das waren die Mädels genauso. Ja, und wenn ich heute mir das angucke, dann ist das Auto halt eben nicht mehr so ein Statussymbol und die legen auf andere Dinge Wert. Die gehen auch anders weg, als wir vor 30 Jahren weggegangen sind. Ja, und das ist auch legitim, das ist auch total in Ordnung. Aber deswegen brauchen sie vielleicht auch weniger Geld, als wir es gebraucht haben. Und deswegen gehen wir 5 Tage die Woche arbeiten und sie gehen halt 4 Tage die Woche arbeiten.
Mhm. Ja, ein interessanter Ansatz. Und das ist auch etwas, das wir in vielen Folgen bei unterschiedlichen Themen schon gehört haben, dass natürlich Social Media auch in der Branche einfach auch viel verändert hat, was so das private Leben auch der Mitarbeiter angeht, ne? Ein Punkt eben zu diesem Thema Work-Life-Balance. Trotzdem gibt es ja eben diese Fristen, wie ich es im Intro gesagt habe, Jahresabschlüsse, Prüfungen und so weiter. Wie viel Belastung muss man denn in diesem Beruf vielleicht auch einfach akzeptieren?
Also ich finde, es ist logischerweise ein Berufsfeld, der mit Deadlines, der mit Fristen und der mit Haftung verbunden ist. Und ich bin natürlich auch als Kanzleileiter immer in diesem Spagat zwischen, ich bin irgendwie haftbar als Steuerberater, habe aber trotzdem diese ganzen anderen Herausforderungen, dass ich natürlich mein Team mitnehmen muss, dass ich ein gutes Klima schaffen muss, dass ich vielleicht auch diese Work-Life-Balance meinen Mitarbeitern ermöglichen muss, aber nur zu einem gewissen Grad. Und da ist auch wieder meiner Meinung nach die größte Herausforderung das Thema Führung. Weil das hat der, ich sage jetzt mal, klassische Steuerberater oder die klassische Steuerberaterin halt nie im Examen gelernt, das Fach Führung. Und wenn ich damit richtig umgehe, dann glaube ich, und da habe ich auch schon einige positive Beispiele gesehen, schafft man es eben genau diesen Spagat zu führen. Auf der einen Seite dann, wenn es drauf ankommt, diese Eigenverantwortung, diese Disziplin auch abzurufen, aber dann auch den gewissen Freiraum zu haben, Freiraum zu lassen, die Mitarbeiter zu entwickeln und den Mitarbeitern auch, ich sage jetzt mal, mehr Verantwortung auch zu geben. Das ist auch was ich leider in vielen Kanzleien noch nicht so sehe, dass man immer sagt, naja, ich bin ja der Berater oder die Beraterin und ihr seid immer noch, wie es im Gesetz steht, meine Erfüllungsgehilfen. Und in manchen Kanzleien wird das genauso gelebt. Und dann wird natürlich die Eigenverantwortung im Keim erstickt.
Mhm. Ich sehe das noch ein bisschen anders, wenn ich da mal kurz so reinquetschen darf. Ich glaube schon, auch als Kanzleiinhaber muss ich mir mal Gedanken darüber machen, wenn ich ein Fristenthema habe, warum ich das habe und wie ich das vielleicht gelöst bekomme. Und wenn ich es nicht gelöst kriege über die ausreichenden Kapazitäten bei den Mitarbeitern, bei den Teamkollegen, dann muss ich es vielleicht lösen, indem ich vielleicht mich von dem ein oder anderen Mandat auch mal trenne. Und den Weg sind wir auch sehr bewusst gegangen 2022, als wir uns von 50% unserer Mandanten getrennt haben. Und das muss so funktionieren nach meiner Meinung, weil sonst hätte ich ja nie umstellen können auf Teilzeit. Ich habe ja auch mal früher mehr gearbeitet, auch mehr als 40 Stunden und mehr als 50 Stunden. Aber die Frage ist ja, ob ich das immer will und ob es nicht noch was Schöneres gibt als meinen Beruf. Und ich denke oftmals, ja, es gibt noch was Schöneres. Und dann versuche ich mich halt eben so zu organisieren. Und ich glaube, das machen die Kollegen, die halt 4 Tage arbeiten wollen oder weniger Verantwortung tragen wollen oder generell ein anderes Leben führen wollen als ich, ähnlich. Die organisieren sich halt auch in ihrem Bereich und übernehmen dafür auch sicherlich eine Verantwortung. Das stelle ich zumindest fest in unserem Team, dass sie in ihrem Bereich schon die Verantwortung übernehmen, aber auch ganz klar kommunizieren können und dürfen, was sie schaffen, was sie nicht schaffen. Und wenn ich das früh genug als Kanzleichef weiß, dass ein Mitarbeiter eine Frist zum 10. des Folgemonats nicht schaffen kann, dann muss ich da natürlich auch mal irgendwie Gewehr bei Fuß stehen und eventuell mit den anderen Teamkollegen eine andere Lösung finden. Oder ich muss mich halt eben, wenn es jeden Monat vorkommt, mal davon lösen, dass ich vielleicht 1.000 Kunden brauche, vielleicht reichen ja 980 auch.
Mhm. Ja, ich finde das total interessant, dass das, dass man da eine gewisse Ambivalenz raushört, beziehungsweise bei dir ja, Bernd, auch so eine Entwicklung, die du da vielleicht auch in den letzten Jahren durchgemacht hast, in deinen Überlegungen oder genau, wie du dir so Arbeitszeitmodelle vorstellst, finde ich spannend. Wo liegt da vielleicht die Grenze? Weil du hast vorhin darüber gesprochen, die jüngere Generation braucht vielleicht einfach nicht mehr so viel Geld oder hat andere Vorstellungen vom Leben, sage ich jetzt mal vereinfacht. Wo liegt da diese Grenze zwischen diesem Wunsch nach einem Ausgleich zur Arbeit und aber so einer Erwartungshaltung, wo es vielleicht auch schon dann kritisch wird, die im Kanzleialltag dann schwierig werden würde? Die gibt es ja bestimmt, ne? Also so eine Grenze, die du setzt oder die einfach vorgegeben ist.
Ja, also wenn es jetzt rein bezogen ist aufs Gehalt mit so einer Grenze, dann würde ich mir schon angucken, was wird hier im Rhein-Main-Gebiet gezahlt für eine entsprechende Stelle und wie ist der Mitarbeiter in der Performance. Und vielleicht muss ich mir auch mal überlegen, wenn ich quasi hochgradig entwickelte und ausgebildete Mitarbeiter haben will, ob ich dann mit dem Durchschnittsgehalt noch hinkomme oder ob ich dann nicht sogar sagen muss, ich packe einfach mal 10% auf den Durchschnitt drauf. Und dann kriege ich vielleicht auch die besseren Mitarbeiter. Vielleicht zieht das auch manchmal noch, weil ich gebe dir recht, du siehst natürlich bei Instagram schon, ich kann hier bei einer Kanzlei arbeiten, ich kriege 100.000 Euro und bin Berufsanfänger. Auch das kriegst du irgendwo vorgelebt. Und natürlich ist dann die Idee, oh super, das hätte ich auch ganz gerne. Und da müssen wir natürlich als Kanzleien irgendwo mit drauf eingehen, aber natürlich nicht den kompletten Weg. Und wir bieten das schon an, dass wir sagen, wir gehen den Weg durchaus mit und du kannst auch dieses Gehalt durchaus verdienen, wenn natürlich nachher auch der Output im Sinne von Umsatz, den wir generieren und deine Eigenverantwortlichkeit da ist und kommt. Wir haben Mitarbeiter, wo das gut funktioniert, die sich entsprechend entwickeln und weiterentwickeln und dann natürlich auch Gehaltssteigerungen mitnehmen können. Wir haben aber auch andere Teammitglieder, die bleiben dann auf einem Karrierelevel dann auch bewusst stehen und sind mit dieser Lösung happy. Deswegen haben wir auch beispielsweise letztes Jahr begonnen, wie so beim Entgelttransparenzgesetz, diese Cluster aufzumachen, wer in welcher Stufe bei uns welche Gehaltsspanne haben kann. Ja, und dann kann man sich auch sehr bewusst dafür entscheiden, wie weit will ich mitgehen als Mitarbeiter und wo höre ich einfach auch auf. Und dann wissen das auch alle Beteiligten.
Ja. Sehr, sehr, sehr gut, sehr gute Transparenz auf jeden Fall. Also wir merken hier schon im Gespräch, es geht auf jeden Fall mehr als nur um Arbeitszeitmodelle. Es geht auch darum, wie man das organisiert und wie man geführt wird. Führung, ein Wort, das jetzt schon öfter gefallen ist. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema, Führung und Hierarchie.
Genau, und die Steuerberaterbranche ist ja traditionell hierarchisch geprägt. Also Partner, Berufsträger, Steuerfachangestellte, Azubis. Funktioniert das heute noch oder wie will denn die Gen Z geführt werden?
Gute Frage. Ich glaube, auch da gibt's ganz viele Antworten darauf. Aber ich gebe dir recht, in vielen Kanzleien hat man noch diese Hierarchien, hat man auch noch eine Sie-Kultur, was jetzt natürlich auch für den Gen-Z-Mitarbeiter jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches ist, aber wo man trotzdem natürlich nochmal sagt, naja, ich wünsche mir eigentlich schon ganz gerne das Du. Würde ich jetzt auch stellvertretend eben sagen, so ist es bei mir nämlich auch. Ich versuche relativ schnell, egal wo ich bin, auf diese Du-Ebene zu kommen, um einfach meiner Meinung nach auf eine Augenhöhe zu kommen. Klar hat Du oder Sie jetzt nicht direkt was mit, ob ich jetzt dich nicht respektiere, zu tun. Aber es gibt mir schon mehr Nähe. Und das ist eben, glaube ich, das, was es auch braucht, weil diese Generation dann teilweise in der Praxis zumindest auseinanderliegen, gibt mir das ein anderes Vertrauensverhältnis, eine andere Nähe. Und ich kann dann auch viel leichter jetzt zum Beispiel mit einem Bernd in der Kanzlei kommunizieren, kann ihn verstehen, traue mich auch nachzufragen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Wobei, wie wir es schon mal angesprochen hatten, es ist in der Branche halt einfach strukturell, glaube ich, etwas schwieriger als jetzt vielleicht beim normalen Mittelstand das so einzuführen, weil eben einfach vieles mit dranhängt, mit der Haftung, mit den Fristen. Und da ist zum Beispiel sowas, was du angesprochen hast, Bernd, erstmal auch die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ich so etwas als Kanzlei, als Unternehmen bewegen kann, ist absolut notwendig. Und es kann dann mal heißen, ein paar Mandate zu kündigen, zu entlassen, damit ich auch mehr Zeit für die Mitarbeiterentwicklung, für die Führung habe und auch das Thema nach und nach anzugehen, weil die Hierarchien werden natürlich nicht von heute auf morgen abgebaut.
Ich komme aus einer ziemlich hierarchischen Firma. Ich war früher bei Anderson in der Wirtschaftsprüfung und da hast du dann so gefühlt 18 Karrierelevel, die du da erklimmen kannst, bis du International Partner bist. Und mein Division Head damals, der hat von, wenn der bei einem Kunden war, der hat immer nur gesprochen, mein Kollege, meine Kollegin. Und damit warst du auch als Erstjahresassistent, der eigentlich nichts konnte, außer Kaffeemaschine bedienen damals und den Kopierer, warst du direkt auf seiner Ebene im Gespräch mit dem Kunden. Also wenn da der Geschäftsführer war, Leiter Rechnungswesen, Controlling, warst du immer der Kollege. Und ich fand das irgendwie immer schön und wie man heute sagt, wertschätzend. Damals kannte ich den Begriff aber nicht, fand es einfach nur nett. Ja, und wir machen das hier genauso. Wenn wir eine E-Mail schreiben und sagen, ey, du kannst dich nochmal an den Kollegen wenden, dann ist es immer, wende dich an meinen Kollegen und nicht an meinen Mitarbeiter. Ja, meine Kollegin kümmert sich darum, weil wir sind im Grunde genommen nach außen hin eins. Und auch nach innen wahrscheinlich.
Vielleicht da nochmal zur Ergänzung. Was ich, glaube ich, wichtig finde, weil wir auch gerade das Thema KI weil das Thema KI in aller Munde ist und Digitalisierung. Ich finde, da ist es wichtig, dann die Hierarchien, auch wenn sie vorhanden sind, richtig zu steuern. Weil wenn ich jetzt den, und da gehe ich auch wieder vom Durchschnitt aus, natürlich gibt es auch die in einem, ne, wenn wir uns das Durchschnittsalter des Steuerberaters angucken, irgendwie 54 laut der Statistik, dann gibt es von denen natürlich auch viele, die sich jetzt mit dem Thema KI beschäftigen, mit dem Thema Digitalisierung, mit dem Thema Marketing etc. Wenn ich aber ja auch meine jungen Mitarbeiter, meine Gen-Z-Mitarbeiter in der Kanzlei habe, dann finde ich, ist es ein fataler Fehler, die bei diesen wichtigen Entscheidungen KI, wie nutze ich es, wie führe ich es ein, wie vermarkte ich mich zeitgemäß nicht mit einzubinden und auch deren Meinung so zu würdigen, als wäre die Hierarchie nicht da. Weil wenn ich immer sage, na ja gut, ich bin jetzt ja der Entscheider und ich bin hier ganz oben, also maße ich mir auch an zu sagen, ich weiß über Marketing besser Bescheid. Ich weiß besser Bescheid, wie man KI einsetzt und frage eben nicht meinen jungen Azubi, der aber das tagtäglich nutzt und genau weiß, was eben gerade für ein Trend da ist und so weiter und so fort. Ich glaube, so kann man auch natürlich diese Hierarchien, auch wenn sie da sind, gut für sich nutzen.
In vielen Kanzleien, Dominik, gibt es ja auch so ein bisschen immer wieder, wir haben keine Zeit für ausführliche Mitarbeitergespräche oder Coaching oder Personalentwicklung. Wir müssen Mandanten bedienen, wir sind so im Tagesgeschäft, also wir kommen gar nicht aus diesem Hamsterrad raus. Das verschärft natürlich langfristig irgendwie noch das Problem. Was macht man denn mit solchen Kanzleiinhabern?
Ich muss schmunzeln, weil zwei der Kanzleien, die ich gerade betreue, da haben wir genau diese Herausforderung. Und auch da sind manchmal zwei, drei kleine Hebel dafür verantwortlich, dass auf einmal viel Zeit frei ist. Und wenn ich in der Kanzlei bin und höre allein schon, wenn ich vor Ort bin, 27.000 Mal das Telefon klingeln und jeder Mitarbeiter wird irgendwie abgelenkt, während er die FIBU macht oder den Jahresabschluss macht oder einfach gerade konzentriert arbeitet, dann ist es erstens ein Zeitfresser. Ich brauche nochmal mehr Energie, um wieder überhaupt reinzukommen. Und bei der einen Kanzlei haben wir beispielsweise jetzt feste Telefonzeiten eingeführt oder dass auch die Partner nur per Link oder per Termin buchbar sind und schwupp hast du auf einmal ein paar Stunden Zeit gewonnen. Und dann spricht man natürlich drüber, ne, da gab es eine sogenannte Blacklist, die wurde schon seit Jahren geführt von Mandanten, die eigentlich nur Chaos verursachen und man möchte sie ja mitnehmen, man hat das Helfersyndrom in der Regel, aber manche wollen einfach nicht mitgenommen werden und dann ist es jetzt die Zeit auch zu sagen, ich muss mich von diesen Mandaten trennen, um einfach auch ein Signal an die Mitarbeiter zu geben, ich sehe euch, ich höre euch zu. Weil das ist das klassische Bild. Ich bin irgendwie die ganze Zeit nur ein Rad, irgendwie, das sich dreht und immer funktionieren muss. Und wenn ich irgendwie kurz im Urlaub bin, dann habe ich doppelt und dreifach so viel. Deswegen logge ich mich auch während dem Urlaub ein. Und so kann es halt nicht, also das kann halt nicht der Status quo sein. Und da muss man ganz klar an mehreren Punkten anfangen. Und das sind jetzt zwei beispielsweise, die häufig in der Praxis sehr schnell funktionieren.
Wir haben das vor 4 Jahren eingeführt mit Bookings und ich habe das zuerst bei mir probiert, dass die Kunden quasi nur noch zu mir durchgestellt werden, wenn sie einen Telefontermin haben oder den auch selbst gebucht haben. Hat dann sehr gut funktioniert, sodass wir nach 4 Wochen umgestellt haben auf die komplette Kanzlei. Heute ist es in 90% der Fälle so, dass ein Kunde nur durchgestellt wird, wenn er einen Telefontermin hat. Damit hast du eine große Verbindlichkeit. Du weißt genau, wann du Zeiten hast zum Durcharbeiten, wann du weißt, ich habe jetzt irgendwie 2, 3 Telefonate, dann baue ich mir die Arbeit drumherum und prüfe vielleicht nur einen Steuerbescheid anstelle von einem Jahresabschluss zu beginnen, wo ich länger dran sitzen würde. Das funktioniert ganz gut. Das hat ewig gedauert, bis unsere Kunden das verstanden haben, warum wir das machen. Und es gibt immer mal 1, 2, die sagen, das könnten sie in ihrem Business nicht machen. Aber bei uns ist es ja so, dass wir keine OP am offenen Herzen machen und keine Ad-Hoc-Fälle in der Regel. Ja, von daher ist das gut planbares Geschäft. Die meisten Kunden buchen bei uns Termine entweder am späten Freitagnachmittag oder am Samstag für die Woche drauf. Das heißt, das sind die Zeiten, wo sie haben für ihre Bürotätigkeit. Dann fällt ihnen auf, ich bräuchte irgendwie mal einen Input vom Steuerberater. Dann machen die ihren Telefontermin. Und das sind die Zeiten, wo eh niemand hier wäre, um das anzunehmen. Von daher funktioniert das ganz gut. Und damit haben wir viel Druck rausnehmen können an der Stelle. Ja. Das Zweite ist natürlich, weil wir die Situation ja früher auch hatten, dass wir gesagt haben, okay, wann willst du das Mitarbeitergespräch noch machen, wenn du 4 Abschlüsse hinten dran stehen hast? Wir sind irgendwann dazu übergegangen, auch tatsächlich eine Arbeitsplanung zu machen. Früher habe ich die quasi vorgegeben als Kanzleichef. Ja, heute machen das 2 Mitarbeiter, die das abstimmen. Also die machen eine Vorplanung, geben das dem jeweiligen Mitarbeiter und die Mitarbeiter sagen dann, okay, das passt auch mit meiner Urlaubsplanung und mit meiner Freistellungsphase. Und dann geht das auch in die Kommunikation mit dem Kunden. Das heißt, der Kunde weiß bei uns im Januar spätestens, wann er seinen Abschluss aus dem letzten Geschäftsjahr kriegt. Und dann sind die Unterlagen natürlich auch da, sodass ich diese Endlosschleifen vermeiden kann, immer wieder Belege anzufordern. Das führt alles ineinander rein, dass ich nachher insgesamt nicht nur für mich als Chef, sondern auch für die Teammitglieder viel mehr Zeit habe.
Sind aber dann noch mutige Entscheidungen? Du hast eben davon gesprochen, dass du dich von 50% deiner Mandanten getrennt hast. Das ist natürlich auch erstmal eine mutige Entscheidung, das zu tun, ne? Und da muss man ja erstmal die richtigen Mandate finden, von denen man sich trennt.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass wir uns kurz vorher auch von 40% unserer Mitarbeiter getrennt haben. Okay. Weil da schon auch die Überlegung war damals, wie viel Spaß macht es uns als Kanzleiinhaber in der Kanzlei zu arbeiten. Und das hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Das hängt davon ein Stück weit ab, mit wem du arbeitest den ganzen Tag. Das hängt davon ab, für wen du arbeitest. Und das hängt sicherlich auch ein Stück weit von der finanziellen Komponente ab, ob sich das Ganze rechnet am Tagesende. Und bei mir persönlich war es irgendwann so, dass ich gesagt habe, ich finde es schwierig, immer mit diesem negativen Mindset zu arbeiten. Der Kunde ist doof und der hat das nicht gemacht und das ist irgendwie auch doof und jetzt müssen wir schon wieder was Neues machen. Und deswegen haben wir dann auch irgendwann mal sehr aktiv begonnen, mit den Kollegen zu sprechen und zu sagen, hör zu, das ist hier eine Kanzlei der Veränderung und vielleicht musst du dir dann auch einfach jetzt eine neue Zukunft suchen und wir tun das auch. Ja. Und deswegen, ja, mutig war es, weil wir nicht wussten, was dabei rumkommt. Auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist hier eine Branche, in der wir tätig sind, wo wir doch schon relativ weich fallen in der Regel. Ne? Also es gibt schlimmere Branchen, die es härter trifft. Von daher, finde ich, könnten wir uns manchmal mehr trauen. Und das Spannende ist, ich glaube, unsere Rolle oder meine Rolle hier in dieser Kanzlei, gerade auch für unsere Kunden, ist nicht unbedingt die, dass ich der bessere Steuerberater bin im Vergleich zu vielen anderen. Aber ich bin ein Unternehmer. Und das ist das, was die wollen. Sie wollen sich mit einem Unternehmer austauschen und da vielleicht einen gewissen Input haben. Und sie sehen uns schon so ein bisschen auch als Vorreiter bei der einen oder anderen Idee. Und viele unserer Kunden sind einzelne Schritte, die wir gegangen sind, auch nachher gefolgt und haben das bei sich ähnlich umgesetzt. Also wir haben heute ganz viele, die diese Telefontermine ausschließlich anbieten. Ja. Wir haben auch ein paar, die sich bewusst verkleinert haben mit ihrer Firma und haben dann versucht, mit dem Team neu aufzubauen. Ja, also von daher ist das schon spannend. Und ja, wir haben uns verkleinert vor 4 Jahren und wir sind heute wieder auf dem Stand, was die Mitarbeiteranzahl angeht, wie vor 4 Jahren.
Wie ist deine Lebensqualität gestiegen und hat sich verändert, seit du diese Änderung durchgeführt hast?
Also meine Lebensqualität hat sich 2-mal rapide verändert zum Positiven. Das war einmal 2010 auf 2011. Da gab es eine erste Trennung im Kanzleipartnerkreis damals, sodass ich da schon viel mehr Freiheiten hatte. Und den zweiten Gamechanger gab es letztendlich dann mit der Situation von vor 4 Jahren. Ja. Und wenn ich mir überlege, ich bin hier Partner, ich verdiene gut, ich habe ein tolles Leben, ich habe meine 35-Stunden-Woche im Durchschnitt, ich kann 6 Wochen Urlaub machen oder 7 im Jahr, ich habe mein Handy immer aus, also ich schalte mich aktiv vom Server der E-Mails ab, ich will nichts hören im Urlaub, will nichts sehen, ja, das ist schon Luxus in dieser Branche, ja, und ich komme zurück und mein Schreibtisch ist genauso leer, wie ich ihn verlassen habe.
Ein Traum.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein Trigger für viele andere wahrscheinlich jetzt gerade.
Ja, aber ich hoffe zum Positiven.
Ja, absolut. Ja, kommen wir mal auf die Frage Perspektiven, Social Media und die Frage, warum soll ich mir das überhaupt antun? Viele junge Menschen fragen sich ja, Dominik, wir haben ja im Vorgespräch auch drüber gesprochen, warum tut man sich das überhaupt an, jetzt in der Steuerbranche zu arbeiten, wenn man auf Social Media ständig sieht, dass andere angeblich mit Anfang 20 reich und frei sind und KI ja auch den Rest der Arbeit noch erledigt. Und da nimmt euch Franzi jetzt mal mit.
Genau, das ist eigentlich auch schon so die erste Frage. Der Weg zum Steuerberater ist eben sehr lang. Und wie Frank gerade schon sagte, ne, man investiert da viele Jahre, arbeitet viel, trägt Verantwortung. Und dann sieht man Menschen, die scheinbar über Nacht zum Millionär werden. Was macht das denn mit jungen Leuten? Oder ja, macht das überhaupt was mit jungen Leuten, Dominik?
Auch da definitiv. Also man sieht auf Social Media, man bekommt es aber auch teilweise, wenn man natürlich in solchen Kreisen unterwegs ist, auch mittlerweile im Freundeskreis mit, dass man irgendwie mit 25 auf einmal 4, 5 Immobilien besitzt, dass man auf einmal irgendwie mit einem glücklichen Händchen bei Kryptowährungen auf einmal ganz viel Geld macht, oder dass es einfach ganz viele Business Opportunities gibt, die es früher einfach nicht gab. Und das muss man ja fairerweise dazu sagen. Man hat ganz andere Möglichkeiten und die Steuerberatung ist meiner Meinung nach nach wie vor ein sehr, sehr guter Weg und auch ein sicherer Weg. Und ich habe tatsächlich auch ein paar Mal überlegt, mit dem Wissen, ich war ja vorher auch längere Zeit bei der DATEV angestellt und habe viele Kanzleien auch begleitet und Gespräche mit Kanzleienhabern geführt und die Veränderung in der Branche beobachtet. Und wenn ich mir natürlich angucke, was da für Potenzial ist, auch im Hinblick auf die Beratung, auf KI, auf einfach die Situation auf dem Markt, dass einfach viele leider schlafen, ist es natürlich ein absoluter Wettbewerbsvorteil, wenn ich jetzt als junger, dynamischer Steuerberater, Steuerberaterin auf der grünen Wiese anfange. Definitiv. Auf der anderen Seite habe ich immer noch das Steuerberaterexamen, was ja nicht ganz so einfach ist. Ich habe immer noch die lange Vorbereitungszeit, bis ich überhaupt Prüfung schreiben darf. Und klar gibt es Modelle, wo ich das leichter, wenn wir jetzt rein den finanziellen und zeitlichen Aspekt betrachten, schaffen kann als in der Steuerberatung. Und deswegen gehen sicherlich auch viele den Weg. Und vielleicht noch ein Satz dazu, wenn ich jetzt explizit Social Media angehe oder mir anschaue, dann sind da halt auch wenige Steuerberater, die den Beruf auch wirklich attraktiv machen. Weil die genau. Hochschulen tun sich natürlich schwer. Man hat immer noch das Berufsbild auch des Steuerfachangestellten. Und man hat immer noch, und das war damals bei mir in der Uni genauso, ich war auch in der Richtung, dass ich sage, ich habe im Rechnungswesen mit Schwerpunkt studiert. Und die wenigsten wollten den Weg zum Steuerberater gehen, weil sie immer noch das verstaubte Bild hatten.
Trotzdem, du gerade gesagt hast, ist es ein relativ sicherer Arbeitsplatz. Ne? Es ist eine spannende Arbeit, man hat Kontakt zu Menschen, aber es wirkt oft noch verstaubt und nicht so attraktiv. Ne? Ja, das ist wirklich so. Bernd, deine Gedanken dazu vielleicht noch?
Naja, ich sag mal so, vielleicht haben wir durch KI jetzt auch die Möglichkeit, so ein bisschen mehr Schwerpunkt auf dieses Berater, in diesem Wort Steuerberater zu legen. Mhm. Und spätestens dann sind wir wie so eine Art geprüfter, zertifizierter Unternehmensberater, der mit den Kunden so eine Rolle als CFO ausführen kann. Und dann bist du halt nicht ein CFO von einem Unternehmen, sondern du bist halt eben CFO vielleicht von 40 Unternehmen am Tag. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Rolle der Zukunft, dass wir wie so eine Art CFO werden könnten für die Mittelständler, die so ein bisschen mitnehmen auf dem Weg der Herausforderung. Und ich komme aus einem traditionellen Handwerksbetrieb. Meine Eltern hatten eine Bäckerei gehabt. Und gut, die sind jetzt auch schon älter, aber vom Grundprinzip hat meine Mutter schon vor 10 Jahren gesagt oder vor 15, sie würde sich heute nicht mehr zutrauen, eine Firma zu führen in der Größe, wie sie es getan haben, weil sie das so nie gelernt haben. Ja. Und das ist natürlich etwas, wo ich sehe, gerade so im Handwerksbereich, da können wir viel mitnehmen und viel mitgeben an gutem Wissen und dann haben wir auch einen guten Sinn. Wir sorgen dafür, dass diese Unternehmen ihre Gelder gut investieren, sichern die Arbeitsplätze, die hinten dran sind und ganze Familien. Ja? Und das ist ja auch eine Frage der Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit hier. Ja? Und natürlich ist unser Berufsbild so ein bisschen angestaubt und dann gibt es halt so ein paar Irre in dieser Branche, ja, da sind wir jetzt wahrscheinlich nicht die einzigen in Frankfurt, aber da gibt es ja noch ein paar mehr. Aber deswegen planen wir jetzt beispielsweise am 11.06. eine Afterwork-Party bei uns hier in den Kanzleiräumen. Und wir haben das bewusst so gestaltet, dass es nicht darum geht, dass wir hier Steuerberater haben wollen oder potenzielle neue Mitarbeiter, sondern wir wollen junge Leute haben, mittleren Alters, also irgendwas zwischen Anfang 20 bis Mitte 40, Anfang 50, so in unserem Kreis, die hier zu einer Party kommen. Wir haben einen DJ, der hatte mal einen Top-5-Hit. Wir haben Türsteher. Also wir haben alles organisiert für eine coole Afterwork-Party. Ja, und gehen halt auch bewusst neue Wege ins Marketing für zukünftige Kollegen. Und dann muss es nicht zwingend ein Steuerfachangestellter sein, sondern vielleicht ist es jemand, der aus der Gastro kommt und vielleicht irgendwo anders hin will und ganz neue Impulse mit reinbringt. Vielleicht ist es aber auch jemand aus einem handwerklichen Background, der sagt, ich kann da was mitbringen.
Ja, das ist eine Frage, auf die ich nämlich gerne auch nochmal eingehen würde, die noch eigentlich zum letzten Block gehört, zum Thema Führung. Ich fand, da war, weil das jetzt so oft gefallen ist, dieses Wort, und das, was du gerade ansprichst, geht ja auch in diese Richtung oder gehört so dazu. Was bedeutet Führung in der Kanzlei heute konkret? Vielleicht können wir das nochmal auf den Punkt bringen und gerne von euch beiden jeweils kurz die Perspektive. Was würdet ihr sagen, was eben zu einer Führung gehört? Klar, das ist jetzt ein komplexes Thema, aber wenn man es jetzt kurz runterbrechen würde, weil wir haben jetzt viel auch so über negative Seiten gesprochen, ne? Aber was, mal positiv, was bedeutet das konkret, gut zu führen?
Ich würde sagen, gut zu führen bedeutet, die Potenziale meiner Mitarbeiter zu erkennen und diese dann mit Ressourcen, das heißt Zeit, Geld, Möglichkeiten auszustatten, um deren Talent zu fördern und sie eben weiterzuentwickeln und natürlich auch das Gespräch mit ihnen suchen, was sie, welche Rolle sie vielleicht in ein paar Jahren in der Kanzlei sehen. Weil wenn ich weiß, als junger Mitarbeiter, dass etwas in mir gesehen wird, dass ich wertgeschätzt werde und jemand das erkennt, ich finde, das ist auch schon eine Qualität von Führung und von Menschenkenntnis. Und wenn ich es dann schaffe, mich dabei zu begleiten, in diese Rolle reinzuwachsen, mich immer wieder zu mentoren, immer wieder aber auch die richtigen Aufgaben vielleicht jetzt zu geben, mal den schwereren Abschluss auf den Tisch zu legen, mal eine unangenehme Aufgabe aus der Komfortzone dem Mitarbeiter zu geben, um ihn aber positiv weiterzuentwickeln, dann ist es für mich ein ganz stark positiv geprägter Führungsbegriff an der Stelle.
Ja, ich glaube, Führung würde ich auch gleichsetzen mit Sicherheit. Das heißt, ich glaube schon, dass ich erkläre es immer so ein bisschen wie mit Kindern. Kindern gibt man ja einen gewissen Rahmen, wie sie sich bewegen dürfen in einem Haushalt, in einem Garten, auf der Straße, wo eine Grenze ist, wo sie nicht mehr hin dürfen alleine und wo sie halt eben sich frei bewegen können. Und so geben wir hier unserem Team natürlich in Abhängigkeit der Ausbildung und seit wann sie bei uns sind, einen gewissen Rahmen, den sie nutzen können, um sich frei zu bewegen. Und wenn sie darüber hinausgehen wollen, dann kommen wir dazu und begleiten. Das heißt aber auch, in diesem Rahmen haben sie eine eigene Verantwortung. Und wenn es dann das Ergebnis an den Kunden kommuniziert wird und wir haben uns das vorher vielleicht angeguckt oder wir haben den Erstellungsbericht unterschrieben dazu, dann übernehmen wir trotzdem die komplette Verantwortung. Also wenn ich unterschrieben habe und ich hätte es nicht gelesen und habe trotzdem unterschrieben, kann ich nicht nachher den Mitarbeiter in die Verantwortung nehmen. Das hätte ich ja selbst eigentlich selbst steuern können, dass ich sage, ich lese es mir durch und gucke, ob ein Fehler drin ist. Und das ist, glaube ich, eine Verbindlichkeit, die unsere Mitarbeiter hier sehr schätzen. Und tatsächlich, Dominik hat das jetzt so schön formuliert mit dem Satz Wertschätzung und die wollen ja gesehen werden. Ich glaube, Wertschätzung, ich mag den Begriff nicht ganz so gern, aber dieses Thema, was hinten dran steht, ist tatsächlich gesehen werden. Und wenn ich einen Mitarbeiter hier habe und mir den angucke und ich sehe vielleicht wirklich in dem ein gewisses Potenzial, dann ist es schon auch meine Aufgabe als Chef, das dem Mitarbeiter so lange zu sagen, bis er es glaubt. Weil oftmals wurde es nämlich genau andersherum gelebt. Du kannst es nicht so gut wie ich, deswegen mache ich den Part. Und dann fangen wir hier an zu sagen, du kannst es und du kannst es wahrscheinlich sogar besser als ich, weil du es öfters machst, ja, und du solltest dich jetzt getrauen. Und das ist die Aufgabe, dass wir halt eben schon sehen, wohin können wir einen Mitarbeiter auch bringen. Wenn wir immer nur sagen, der bringt es nicht, wird der es auch nie bringen. Dann brauche ich mich nicht mehr wundern. Aber ich glaube da fest dran und so sehe ich es auch bei meinen eigenen Kindern. Wenn ich denen irgendwie erkläre, du kannst alles schaffen, das funktioniert beim ersten Mal nicht und beim zweiten Mal nicht. Wenn ich es denen aber 100 Mal gesagt habe, ist irgendwann mal der Groschen gefallen und die denken da dran und sie glauben wirklich, sie könnten alles schaffen. Und genauso soll es sein im ersten Schritt.
Ja, also wirklich Perspektiven auch zu bieten, ne? Das kann schon sehr viel auch in einem Mitarbeiter bewirken. Vielen Dank für eure Gedanken zu diesem Themenfeld. Wir sind jetzt bei dem nächsten Spannungsfeld und zwar geht es da um Sinn und Purpose auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich die Professionalität und Pflicht. Genau, und da übergebe ich erstmal nochmal an Frank.
Genau, Dominik, du hast eben gesagt, dass man müsste auch mal Aufgaben außerhalb der Komfortzone geben. Wo liegt für dich der Unterschied zwischen einer Aufgabe, die vielleicht im ersten Moment nicht begeistert und einer Arbeitskultur, die dauerhaft demotiviert?
Eine Arbeitskultur, die dauerhaft nicht motiviert, ist, finde ich, sehr stark von oben eben geprägt, weil es mich als Mitarbeiter sicherlich auch nicht nur in der einzelnen Interaktion mit meinem Chef, meiner Chefin, meiner Führungskraft irgendwie betrifft, sondern vielleicht auch im Team untereinander. Also wenn es da Unstimmigkeiten gibt und wenn ich generell ein schlechtes Unternehmensklima, Kanzleiklima habe, dann bin ich auch als Mitarbeiter meiner Meinung nach in einem Umfeld, wo ich dann eher von diesem dauerhaften Thema spreche, wo ich mich auch überhaupt nicht drin sehe. Und das ist meiner Meinung nach auch wieder eine Führungsaufgabe, dafür zu sorgen, dass eben eine gewisse Teamdynamik entsteht. Der andere Aspekt, Dinge aus der Komfortzone beziehungsweise Dinge zu tun, auf die ich im ersten Moment keine Lust habe, auch da ist es, finde ich, eine Sache der Kommunikation. Wenn ich jetzt zum Beispiel natürlich bewusst weiß, dass, ich sage jetzt mal, die klassischen Mitarbeiter einer Steuerkanzlei, die vielleicht im Farbschema, ne, wie wir es irgendwie kennen, grün-blau dominant sind, eher ein bisschen zurückhaltender, das sind jetzt nicht die geborenen Vertriebler in erster Linie und nicht die, die als Erste schreien, ja, wenn der Mandant kommt, also ich mache das Gespräch, kann ich mal versuchen, ich begrüße den Mandanten etc., dann sind es schon Themen, wenn man das richtig kommuniziert. Ich glaube, das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Und in der Rolle, in der ich dich sehe, ist das nun mal eine Aufgabe, die auszuführen ist. Dann verstehe ich als Mitarbeiter auch besser, warum ich das tun muss. Und gerade die Blauen, die brauchen Gründe, wenn ich dann verstehe, okay, darum muss ich es tun, das ist für mich logisch, dann mache ich das auch. Und die Grünen, die brauchen dann vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit. Ich bin vielleicht bei den ersten zwei Gesprächen mit dabei und trotzdem ist es aus der Komfortzone. Dann schaffe ich es aber, die Mitarbeiter da Schritt für Schritt ranzuführen. Wenn ich einfach nur sage, du machst das jetzt, mit dem positiven Hintergedanken eigentlich, ich will dir ja nur helfen, kommuniziere es aber nicht so, dann denke ich mir als Mitarbeiter, oh, das will ich aber gar nicht. Und dann schleicht sich auch so eine Passivität ein. Und das kann gefährlich werden.
Wir haben so eine Kollegin, die Anfang, Mitte 30 ist und die hat bei uns angefangen, kam von PwC. Und hatte auch so dieses Mindset, sie kann viele Dinge nicht, sie will auch keinen Kundenkontakt haben, sie will auch keine Verantwortung tragen für irgendwas, Steuerberaterin allerdings, ne? Und jetzt letztes Jahr sagte sie, weil wir eine Honorarerhöhung durchsetzen wollten und die zuständige Mitarbeiterin, die das Honorar macht, sagte, boah, das war schon auch ein ordentlicher Aufschlag, können wir das denn auch verargumentieren? Ich meine, frag die Kollegin, ja, und die sagte ganz trocken, du, wenn der Kunde damit ein Problem hat, stellst du den durch an mich, ich mache das dann schon mit dem, ja, und wo ich sage, guck mal, wie die sich verändert hat, und sie wollte nie eine Verantwortung, sie wollte nie mit Kunden reden und auf einmal ist all dieses Mindset vorhanden, ja. Und woher kam das jetzt? Naja, das ist eine Entwicklung über Jahre hinweg, wo man, wie Domi es beschrieben hat, bei den ersten Gesprächen mit dabei war. Das erste Gespräch hat man vielleicht selbst noch zu 90% geführt, dann hat man ein bisschen den Anteil reduziert, hat den Kollegen mehr reden lassen etc., sodass sie da reinwachsen konnte und immer wieder auch die Bestätigung gegeben hat, du kannst das. Ja. Und dann ist dieser natürlich noch wichtig, dass auch der Mitarbeiter diesen Willen so ein bisschen in sich spürt, sich zu verändern. Und dann kann das gut funktionieren.
Du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, Bernd, dass du gerade bei Frauen erlebst, ne, dass sie im Beruf teilweise vielleicht auch ein geringeres Selbstwertgefühl mitbringen, vielleicht auch geprägt durch frühere Arbeitgeber, oder ja, aus einem Umfeld, wo man vielleicht eher klein gehalten wurde. So hast du jetzt beschrieben, wie sich das auch im Kanzleialltag zeigt. Und ist es die Kollegin, der ihr dann so ein Coaching angeboten habt, was jetzt jeder bekommen kann in der Kanzlei? Ist es diese Geschichte gewesen?
Sie hatte selbst ein Coaching damals für sich organisiert, aus privaten Gründen heraus. Wir haben aber dieses Jahr tatsächlich im Dezember, Januar drüber gesprochen im Kanzleimanagement. Wie entwickeln sich eigentlich unsere Mitarbeiter auf einer privaten Ebene weiter? Tun die da was für sich? Wie gehen die eigentlich damit um? Und da haben wir uns dann für entschieden, dass jetzt die Mitarbeiter alle privates Coaching kriegen von einer externen Stelle. Und da haben die ein Stundenkontingent und können das jetzt abrufen individuell für ihre Themen im Privatbereich. Es hat also wirklich nichts mit den Themen der Kanzlei im originären Sinne zu tun, sondern im ersten Schritt, wie ticke ich und wie gehe ich mit gewissen Fragestellungen um in meinem Leben?
Ja, sehr interessant. Frank, hattest du jetzt gerade noch einen Gedanken? Habe ich dir da einmal an einer Stelle das Wort abgeschnitten?
Nö, alles gut. Wir sind ja schon fast am Schluss. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, aber du hast, glaube ich, auch noch was auf dem Papier, ne?
Genau, nee, sonst, wenn da jetzt nichts in dieses Themenfeld mehr gehört, dann würde ich mal zum Abschluss nämlich übergehen. Wir haben ja jetzt sehr viel über Konflikte gesprochen, Erwartung, Führung, Belastung, Entwicklungen. Zum Schluss vielleicht nochmal so ein paar praktische Gedanken. Frank, was war da deine Abschlussfrage?
Genau, für mich wäre mal spannend, was ist der Schritt für die Kanzleien, den sie wirklich sofort umsetzen können, um den Generationenkonflikt erstmal zu erkennen und ihn dann zu entschärfen? Habt ihr da Ideen, Tipps?
Tatsächlich eine sehr, also eine Frage, wo man auf jeden Fall länger drüber nachdenken muss. Ich würde sagen, wenn ich es wirklich sofort erkennen will, dann ist es, glaube ich, auch dieser erste Schritt als Führungskraft, sich selbst darüber bewusst zu werden, dass es diesen Generationenkonflikt gibt und auch ganz achtsam damit im Kanzleialltag umzugehen, beziehungsweise jetzt auch mal hinzuschauen. Weil wenn ich ein paar Themen identifiziert habe und ich sage, ich nehme zum Beispiel mal so eine typische Arbeitswoche und das ist mein Ziel, ich möchte danach oder ich möchte den Fokus genau auf das legen, zu erfahren, wie Mitarbeiter unterschiedlichster Generationen miteinander umgehen, mit verschiedenen Aufgaben umgehen und das einfach aus dieser Beobachterrolle anschaue, dann kann ich, glaube ich, Ableitungen treffen. Und das kann natürlich vieles sein. Aber ich glaube, ich muss mir als Kanzleiinhaber, als Kanzleiinhaberin erstmal selbst bewusst werden, dass es das gibt. Und nicht direkt sagen, ach, die sind faul und das sind jetzt hier meine Top-Mitarbeiter, weil die das schon seit 30 Jahren machen, sondern mit einem anderen Fokus auf das Thema gehen und dann natürlich gegebenenfalls eben solche Maßnahmen einzuleiten, wie Bernd jetzt das beschrieben hat, was, glaube ich, auch eher atypisch ist für die Durchschnittssteuerkanzlei, das so zu machen. Aber genau damit lösen sich ja dann auch teilweise viele Konflikte, weil um vielleicht noch ein Wort wieder aufzugreifen, was wir am Anfang hatten, das Thema Eigenverantwortung, was die Gen Z angeblich ja nicht wirklich hat. Das kann natürlich auch genau durch solche Coachings gestärkt werden. Vielleicht hat es ja irgendeinen Grund, private Natur und gar nichts mit der Kanzleileitung an sich oder mit dem Umfeld an sich zu tun. Und wenn ich dem keine Aufmerksamkeit schenke, dann komme ich ja nie zu diesem Kern.
Bernd, wie sieht es bei dir aus?
Ich stelle mir das jetzt gerade schwierig vor. So wie das jetzt Domi beschrieben hat, sehe ich mich jetzt hier gerade sitzen in der kommenden Woche und beobachte dann immer durch meine Glasscheibe die anderen Kollegen und versuche etwas abzuleiten. Und dann denke ich mir auf der anderen Seite, oh Gott, da kommt schon wieder eine E-Mail rein. Und deswegen bin ich da gerade so ein bisschen hin und her gerissen, wie ich das sehe und wie ich das angehen würde. Und das, was mir eingefallen ist, ist im Grunde genommen, ich glaube, in jeder Kanzlei gibt es ja einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, die vielleicht gutes Verständnis hat für beide Seiten, für die Arbeitgeber- und für die Arbeitnehmerseite. Und vielleicht schnappe ich mir erstmal diesen Kollegen, diese Kollegin und spreche mit der mal alleine, vielleicht mal in der Mittagspause, mal rausgehen aus der Kanzlei, lass uns mal zum Italiener um die Ecke gehen, lass uns mal kurz quatschen. Wie siehst denn du das? Und da muss ja kein Name fallen, dass jetzt irgendwie A mit B nicht gut kann oder C mit D nicht. Aber da kann ja mal so ein bisschen dieses Stimmungsbild vielleicht abgefragt werden. Dann ist das Nächste, ich habe ja dummerweise nur ein einziges Unternehmen, nämlich meine Steuerberatung. Und das heißt, ich habe auch so ein bisschen diesen Status, dass ich so betriebsblind bin. Ich mache das hier jetzt auch schon das 22. Jahr und ich gehe aber regelmäßig mit Kunden essen. Und die wollen meistens etwas von mir wissen und ich will aber auch was von denen wissen. Nämlich, wie läuft es denn bei dir im Unternehmen? Und sag mal, hast du das Problem mit dem Mitarbeiter auch? Und wie gehst du denn das Thema mit Gen Z an? Und wie kriegst du neue Mitarbeiter? Wo bewirbst du das denn? All diese Fragen stelle ich meinen Kunden, weil wir haben alle eins gemeinsam. Wir führen ein Unternehmen. Und es ist wurscht, ob das jetzt eine Digitalisierungsbude ist, ob das eine Steuerberatungskanzlei ist, ob das eine Spedition ist. Am Tagesende suchen wir alles Gleiche. Eine schöne Work-Life-Integration mit einem tollen Miteinander und mit super zufriedenen Mitarbeitern und Kunden.
Ja, sehr cool. Das passt auch, schließt sehr gut schon an meine letzte Frage an oder einen Satz, den ihr vielleicht vervollständigen könntet noch. Und zwar, eine moderne Steuerkanzlei ist für mich eine Kanzlei, die. Was würdet ihr sagen? Wie könnte dieser Satz oder wie sollte dieser Satz enden?
Die sich selbst verwaltet.
Mhm.
Die sich selbst als Unternehmen sieht und Unternehmer als Führungskräfte auch hat.
Okay, Dominik war es besser.
Ja, aber ich glaube wirklich, viele Kanzleien sehen sich eben, wie du es eigentlich beschrieben hast, nicht als Unternehmen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen oder wenn eine moderne Kanzlei es schafft, als Steuerberater nicht mehr nur in der Kanzlei zu arbeiten, sondern auch ein bisschen mehr an der Kanzlei zu arbeiten, dann ist da, glaube ich, schon ein ganz großes Stück Arbeit geschafft.
Ja, super. Vielen Dank euch beiden. Das war, glaube ich, ein gutes Schlusswort und wir haben heute auch wieder eine ganze Menge Inspirationen mitnehmen können. Erstmal vielen Dank.
Gerne. Sehr, sehr gern.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne ein Sternchen in eurem Podcast-Player und bei Themenwünschen oder bei Feedback schreibt uns gerne an steuerbar@nwb.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke, ciao.
Ciao.
Tschüss.